Ich darf noch etwas ergänzen oder ansagen. Sabine Rodel, die kennen wir nun schon sehr lange, kommt schon lange in die Gemeinde und sie hat den Wunsch geäußert, verbindlich zur Gemeinde zu gehören. Wir haben, das ist die Sabine, da steht sie, ihr kennt sie. Der Manuel hat das letzte Woche so schön ausgeführt, wie wichtig es ist und was es bedeutet, verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören. Ich will das jetzt nicht wiederholen, aber nach unserem Gebrauch läuft jetzt eine 4-Wochen-Frist, dass ihr auf die Sabine zugehen könnt und können sie fragen und sie noch näher kennenlernen. Und wenn ihr meint, es stände der verbindlichen Zugehörigkeit der Gemeinde etwas im Wege, dann geht auf sie zu. Oder im Zweifelsfall auf uns Älteste. Und wenn dann nach 4 Wochen keine Einwände da erhoben worden sind, dann wollen wir Sabine dann in die Gemeinde aufnehmen. Gut, liebe Geschwister, seit etwa einem halben Jahr beschäftigen wir uns mit dem ersten Buch Mose. Und vielleicht haben wir über einige Themenpredigten in den vergangenen Wochen aus den Augen verloren, dass wir uns auf die Anfänge besinnen wollen. Das ist auch der hebräische Titel dieses Buches, Bereshit, im Anfang. Die griechischen Übersetzer entschieden sich für das Wort Geneseo, von welchem Genesis abgeleitet wurde. Und das bedeutet auch Ursprung, Quelle oder Generation. Es geht um den Anfang aller Dinge und wie die Generationen der Menschen sich entwickelt haben. Irgendwie klinge ich wieder komisch. Ich weiß nicht, die Technik, vielleicht kann man das ein wenig, oder? Irre ich mich? Gut, alles gut, okay. So konnten wir bisher sehen, wie Gott die Welt geschaffen hat. Wir konnten den Anfang vom Anfang sehen. Und das allererste Wort der Bibel wird in allen deutschen Übersetzungen uneinheitlich übersetzt. Und die Wissenschaftler streiten sich nun darüber, ob es im Anfang lauten muss oder am Anfang. Und dementsprechend sind auch die Worte im Prolog, im Johannesprolog gewählt worden, je nach Übersetzer auch im Anfang oder am Anfang. Ich kann und will mich mit diesem Streit, will mich nicht daran beteiligen, aber im Anfang gefällt mir besser. Sage ich am Anfang, dann habe ich irgendwie einen festen Zeitpunkt im Auge, als der Anfang eben begonnen hat. Ich habe einen fixen Punkt im Auge. Aber im Anfang lässt dieses fixe Datum offen. Es signalisiert, dass Gott schon immer existiert hat, schon immer da war. Allein durch sein Wort hat dieser ewig existierende Gott das Universum geschaffen mit seinen Milliarden von Sternen und Galaxien. Er hat sowohl den Makrokosmos als auch den Mikrokosmos erschaffen und das mit einer unendlichen Liebe zum Detail und zu Präzision. Der Mensch forscht und forscht seit Jahrhunderten, aber er wird das Werk Gottes nie ergründen, so sagt die Schrift. Einige haben sich als sehr weise betrachtet und haben gesagt, einen Gott hat es nicht gegeben, beziehungsweise es darf ihn nicht geben. Es ist alles von alleine entstanden, durch Mutation, durch Selektion und das über sehr lange Zeiten. Und so ist die Evolutionstheorie entstanden. Und obwohl es eine Theorie ist, also noch nicht bewiesen und auch noch nicht bestätigt, haben die Menschen diese Theorie freudig aufgegriffen und zur Tatsache erklärt, weil eben diese Theorie ohne Gott auskommt. Einen Gott, dem sie sich beugen müssen, vor dem sie einmal Rechenschaft ablegen müssen. So einen Gott wollen sie nicht. So einen Gott will man nicht. Sie wollen sich nicht unter eine Autorität beugen. Sie wollen selbst diese Autorität sein. Sie wollen sein wie Gott. Und wie es dazu kam, haben wir vor 14 Tagen in der Predigt gehört. Wir sahen, mit welchen Strategien und mit welchen Kunstgriffen Satan den Menschen damals überlistete. Wir konnten sehen, dass er das heute noch genauso tut. Und wir konnten sehen, dass dieser Angriff letztlich auf sein Wort abzielt. Hat Gott wirklich gesagt? Alle liberale und bibelkritische Theologie stellt darauf ab. Die Bibel ist nicht wirklich das Wort Gottes. Bestenfalls enthält sie etwas Wort Gottes. Ich kann mich erinnern, in den Zeiten, als wir uns auf der Suche waren und unsere Position in Frage gestellt haben, habe ich mit einem Theologiestudenten aus der Nachbarschaft gesprochen. Der studierte Theologie in Würzburg. Und er sagte mir damals: Martin, das Wenigste, was in der Bibel steht, ist von dem Herrn Jesus selbst. Und ich muss sagen, dass ich damals gedacht habe, ich schon als Ungläubiger, ja, was soll ich denn dann noch glauben? Ja. Ich muss allerdings sagen, dass dieser Theologiestudent auch zu dem Herrn Jesus gefunden hat und heute ein Nachfolger des Herrn Jesus ist. Er hat den wahren Weg noch gefunden. Aber er ist auch noch geprägt von seinem Studium. Vor einiger Zeit habe ich mit ihm gesprochen, dann sprach er wieder von den beiden Schöpfungsberichten im ersten Buch Mose. Also da ist vieles, was man mit der Zeit erst ablegen muss. Um den Zusammenhang zu bekommen zum heutigen Text, lesen wir noch einmal ab Kapitel 3, 1. Mose 3, die Verse 1 bis 6. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wir haben gesehen, dass der Teufel die Schlange als Medium benutzt hat, um zu den Menschen zu sprechen. Die Schlange als Sinnbild für das Böse. Vor einiger Zeit las ich in einem Buch einen Missionsbericht über die Arbeit unter Südseekannibalen. Der Autor, der Missionar, war John Patton. Da las ich also folgenden interessanten Bericht. In jenen ersten Tagen in Aniwa kam eines Morgens der eingeborene Tupa in großer Erregung zu mir mit den Worten: Missi, ich habe den Tebil getötet. Teapolo ist tot. Vorige Nacht wollte er mich fangen. Ich rief viele Leute und wir jagten ihn. Am Tagesanbruch schlug ich ihn tot. Nun werden wir keine bösen Menschen und kein Leid mehr haben. Teapolo ist tot. Wegen seiner wilden Erregung begleitete ich den Mann zu einem großen, geweihten Korallenfelsen. Dort zeigte er mir den toten Körper einer riesigen, schönen Seeschlange und jubelte. Da liegt er. Wirklich, ich tötete ihn. Das ist nicht der Teufel, sagte ich. Es ist nur eine tote Schlange. Eifrig und rasch antwortete der Mann: Das ist ganz dasselbe. Es ist Teapolo. Er macht uns böse und schlecht und ist schuld an allem Übel. Diese Äußerung hat mich damals zu Untersuchungen veranlasst, die ich überall fortgesetzt habe, wo ich hinkam und wo ich hoffen konnte, Näheres über diesen Gegenstand zu erfahren. Ich habe immer dasselbe gehört und gefunden, dass sie die Sorgen und Leiden des Menschen mit der Schlange in Verbindung bringen. Sie bezeugten der Schlange als einen Geist des Bösen, Verehrung, den sie Machichichi irgendwie nannten. Sie lebten in sklavischer Angst vor seinem Einfluss und ihre Anstrengungen waren auf die Versöhnung seiner Wut gegen die Menschen gerichtet. Das fand ich höchst interessant, ja, dass sich das Wissen um die Schlange als Verkörperung des Bösen über die Jahrtausende bis in die heutige Zeit erhalten hat. Das ist für mich ein Beweis, dass wir einen gemeinsamen Ursprung haben. Ich bin aber auch froh und felsenfest davon überzeugt, dass wir in der Bibel die geistgewirkte und geistbewahrte Wahrheit, den wahrhaftigen Bericht über diese Geschehnisse vorliegen haben. Heute wollen wir nun damit beginnen, über die Konsequenzen der Sünden nachzudenken. Was der Ungehorsam der ersten beiden Menschen für Folgen hatte. Seit Tschernobyl wissen wir, was ein GAU ist. Diese drei Buchstaben stehen als Abkürzung für größter anzunehmender Unfall. Nun möchte ich im Zusammenhang mit dem Sündenfall im Garten Eden aber nicht von einem Unfall sprechen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott überrascht war von dem Geschehen. Genauso wenig, wie wir in der Mahlfeier vorhin gehört haben, dass der Tod Jesu am Kreuz ein Unfall war. Ich bin überzeugt, dass Gott eben nicht überrascht war von dem Geschehen. Dass er sich nicht sagen musste, ups, was war das jetzt? Was soll ich machen? An sowas habe ich überhaupt nicht gedacht. Das war nicht geplant. Das kann ich mir nicht vorstellen. Die Tatsache, dass Gott bereits vor undenklichen Zeiten eine Lösung parat hatte, spricht dafür, dass er eben nicht überrascht war. Ich möchte es also nicht mit einem Unfall vergleichen. Ich benutze diese drei Buchstaben mal ein wenig anders als Abkürzung für größter anzunehmender Ungehorsam. Dass ein solcher GAU das Leben total verändert, das haben wir nach Tschernobyl gesehen und auch nach Fukushima erlebt. Und das war auch im Garten Eden so, wie wir gleich noch sehen werden. Was hat man denn nach dem GAU in Tschernobyl gemacht? Man hat einen Deckel über die Unglücksstelle gebaut, den sogenannten Sarkophag, möglichst dick mit viel Beton und viel Stahl. Doch wie verhält sich dieser dumme Sarkophag? Er wird brüchig und droht auseinanderzufallen und schützt nicht wirklich vor den Strahlungen, die aus der Tiefe kommen. Und was tut man also? Man baut noch einen Deckel drüber. Ja? Noch einen zweiten Sarkophag. Noch größer, noch teurer, noch dicker, noch undurchlässiger. Und die Wirkung? Ist damit das Problem beseitigt? Wisst ihr, kommt mir so vor, als wenn ihr zu Hause eine Wasserleitung anbohrt und dann schießt der Strahl raus und eure Lösung ist die, den Daumen drauf zu halten. Und ihr hofft, dass irgendwann das Problem dadurch beseitigt wird, dass ihr auf dieses Loch den Daumen drauf haltet. Mein Beispiel hinken, ja. Die Lösung wäre doch, dass man das Wasser abstellt, wenn er den Daumen drauf hält. Gewisse Parallelen zwischen dem GAU in Tschernobyl, meinem eben genannten Beispiel, und dem Super-GAU im Garten Eden sind durchaus erkennbar. 3 Vers 7, da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Wir wollen heute beginnen, das Leben nach dem GAU, den größten ausgeführten Ungehorsam, zu betrachten. Wir lesen die Verse 7 bis 15. Da wurden ihre beiden Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, weil ich nackt bin, und versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du solltest nicht davon essen. Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum und ich aß. Und Gott, der Herr, sprach zur Frau: Was hast du getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Und Gott, der Herr, sprach zur Schlange: Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein unter allem Vieh und unter allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen alle Tage deines Lebens. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm in die Ferse stechen. Wir wollen nur bis dahin heute gehen, im Grunde genommen. In den nächsten Predigten geht es dann weiter. Der Gau hat die Menschen verändert, und zwar radikal. Jedoch nicht in der Art und Weise, wie sie sich das erhofft hatten. Der Satan wird als Lügner entlarvt. Er hat versprochen, ihr werdet sein wie Gott. Und herausgekommen ist genau das Gegenteil. Aus strahlenden Geschöpfen Gottes, die in seinem Bild geschaffen waren, werden verantwortungsscheue Duckmäuser, die sich selbst bemitleiden und die eigene Schuld auf andere abwälzen. Das ist das Ergebnis. Ja, das Leben von Adam und Eva veränderte sich radikal. Um die heutige Situation, in der wir stecken, verstehen zu können, müssen wir verstehen, was damals im Garten Eden geschehen ist. Einige Fakten des Lebens nach dem Gau. Erstens, die Sünde bringt Trennung. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren, und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schürze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, mitten unter die Bäume des Gartens. Der Mensch wird getrennt vom Menschen, voneinander, und er wird getrennt von Gott. Und er ist auch zerrissen in sich selbst. Die Kernspaltung des Sündenfalls reißt zunächst die Menschen auseinander. Mir fiel Folgendes auf. Das Erste, was sie erkennen, nachdem ihnen die Augen aufgetan wurden, ist die Tatsache, dass sie unbekleidet sind. Sie sind nackt. Warum fällt ihnen das jetzt erst auf und das als Erstes? Bisher waren sie doch auch nackt gewesen und es war ihnen nicht aufgefallen. Das Nacktsein hatte keine Probleme bereitet. Im Kapitel 2, Vers 25 lasen wir: Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Die Wörter, die in den beiden Versen, in 2, Vers 25 und im 3, Vers 7 benutzt werden, haben zwar im Hebräischen die gleiche Bedeutung, sie werden aber unterschiedlich geschrieben. Und Fruchtenbaum sagt, dass damit etwas anderes angedeutet wird. Die Unschuld ist verloren gegangen. Die Begierde ist geboren. Eine geheiligte und gesunde Wahrnehmung des anderen Geschlechts war schlagartig ins Gegenteil umgeschlagen. Dass Gott diese Erkenntnis als Erste gegeben hat und durch den Heiligen Geist in seinem Wort an dieser Stelle manifestiert hat, das zeigt mir auch, welche Bedeutung Nacktheit, Blöße, die Begierde, das Verlangen nach Lust im Menschen einnimmt. Das, was Gott in seiner Liebe als ein Geschenk, als ein Genuss für den Menschen gegeben hatte, was er in Perfektion geschaffen hatte, das hat der Mensch nach dem Sündenfall zur Perversion umgestaltet. Die Pornografie, gelegentlich wird das schönfärberisch Erotik genannt. Die Pornografie ist eine milliardenschwere Industrie geworden, die aber Millionen von Ehen und das Leben von Millionen von Menschen zerstört. In dieser Industrie werden Millionen von Kindern, Mädchen, Jungen, Männern und Frauen zugrunde gerichtet und deren Leben aufs Grausamste zerstört. Und gerade in diesem Genre zeigt sich eine List Satans am deutlichsten, nämlich die Neugier, das Verlangen nach dem Verbotenen. Ich habe immer gedacht, das wäre nur ein Problem der Männer. Aber die Tage lasen wir auch im ersten Buch Moses in der Josefsgeschichte. Und da fiel mir das auf, die Frau des Potiphars, ja, Sie begehrte Tag für Tag den Josef. Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen. Also die Frau des Potiphars stellte ihm Tag für Tag nach. Und ich dachte, es wäre immer nur ein Problem der Männer, diese Lust. Oder auch die Frau am Brunnen, mit der Jesus spricht. 5 Männer hatte sie schon gehabt und jetzt den 6. Ja. Diese List des Satans, die Neugier, das Verlangen nach dem Verbotenen, das kommt hier ganz deutlich zutage, tritt ganz deutlich zutage. In diese Falle ist Eva getappt. Aber ich weiß es von mir selbst und wie oft ich ebenfalls in diese Falle getappt bin. Und ich kann nicht versichern oder nicht unbedingt sagen, dass ich auch nicht mehr in diese Falle hineintappen werde. Und ich weiß auch, wie zäh und lästig diese Bilder im Gedächtnis haften bleiben. Man wird sie nur schwerlich wieder los. Wie Gott Sexualität gewollt hat und wie es gedacht war, das haben wir vor 3 Wochen von Manuel gehört. Und ich möchte insoweit darauf hinweisen, dass eine Hoffnung, dass es einen Ausweg gibt. Wenn wir in Christus sind und eben nicht mehr im Adam, das ist der Ausweg. Nämlich dann können wir die Sexualität leben, wie sie ursprünglich von Gott gedacht und geschaffen war. Wie sie gedacht und geschaffen war vor dem Sündenfall. Diese Sexualität leben nämlich als Eheleute, in der rechtmäßigen Eheverbindung, in der Hingabe und im gegenseitigen Dienen. Und dann können wir Nacktheit auch wieder als ein Stück Paradies auf Erden erleben und genießen. Der Sündenfall hat den Menschen verändert. Er hat den Menschen vom Menschen getrennt. Er hat aber auch den Menschen von Gott getrennt. Vers 8. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn. Er hat den Menschen von Gott getrennt. Es gibt Flucht statt Vertrauen. Vers 10. Angst, Furcht statt Geborgenheit. Und der Mensch sprach, ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt und ich versteckte mich. Lüge statt Klarheit. Kein Feigenblatt kann uns schützen vor dem gerechten Anspruch eines heiligen Gottes. Das spürte Adam und deshalb versteckte er sich. Mit diesem Feigenblatt als Schutz konnte er vor Gott nicht erscheinen. Und auch als Gott ihn anspricht, warum er sich versteckt, rückt er nur mit der halben Wahrheit heraus. Weil ich nackt bin. Die ganze Wahrheit wäre gewesen, weil ich ungehorsam war, weil ich gesündigt habe. Adams Reaktion auf die Frage Gottes ist, er weist die Schuld von sich. Er verschiebt die Schuld. Zunächst auf Eva, aber dann, und man möchte eigentlich erstarren vor dieser Dreistigkeit Adams, und dann schiebt er die Schuld auf Gott. Die Frau, die du mir gegeben hast, du bist schuld daran an dem ganzen Dilemma. Hättest du mir nicht so eine Frau oder eine andere Frau gegeben, wäre das nicht passiert. Der Mensch verschiebt die Schuld, schiebt den anderen in die Schuhe. Und als Eva gefragt wird, im Vers 13, was hast du da getan? Und die Frau sagte, die Schlange betrog mich und ich aß. Also Eva schiebt die Schuld auf die Schlange. Und hier sehen wir die Folgen des Ungehorsams gegen Gott. Die Folgen des Sündenfalls, die Folgen der Trennung von Gott. Flucht, Angst, Lüge, Anklage, Verweigerung von Verantwortung. Weder Adam noch Eva sind bereit, einfach ein Geständnis abzulegen, die Schuld zu bekennen und die Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen. Der Mensch sind wir ja alle. Der Mensch, wir alle, sind große Künstler im Schuldverschieben und im Verstecken geworden. Alles Mögliche wird vorgeschoben, hinter dem man sich verbirgt und hinter dem man sich versteckt. Alles Mögliche, allen möglichen Leuten wird die Schuld in die Schuhe geschoben. Da ist zunächst die Kindheit, schwere Kindheit, das Milieu, in dem ich groß geworden bin, ist schuld. Die Eltern sind schuld. Ich habe einen Bekannten gehabt, der hat damals Büromaschinen verkauft und die ersten Computer. Er hat mir erzählt, Herr Schmidt, bei meiner Tochter haben sie festgestellt, sie hat 200 Gramm Muttermilch zu wenig bekommen als Kind. In irgendeiner psychoanalytischen Sitzung. Ich sage, Herr Schmidt, was soll ich denn jetzt machen? Ja, soll ich hier die 200 Gramm noch nachreichen? Ja. Also die Eltern sind schuld, die uns falsch erzogen haben, die Fehler gemacht haben, die uns ein falsches Vorbild gegeben haben. Ich will nicht verkennen, dass es je nach sozialem Umfeld und Stand ist, günstige und ungünstigere Voraussetzungen für den Staat ins Leben gibt. Aber ich kann mich nicht ständig dahinter verbergen und dahinter verstecken, indem die Schuld geben. Das entbindet uns nicht von der Tatsache, dass wir für unser Handeln letztendlich selbst verantwortlich sind. Auch die falsche Frau, der falsche Mann, der unmögliche Chef, der falsche Kollege und so weiter. Das sind Stellen, wo wir unsere Schuld parken und hinter denen wir uns verstecken. Und das täuscht aber alles nicht über die Tatsache hinweg, dass unsere Schuld aus dem Herzen kommt, dem Sitz bzw. dem Synonym für Gefühl, für Wille und für Verstand. Das Herz ist die Quelle, die saniert werden muss. Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Satan hatte Eva die Erkenntnis von Gut und Böse als etwas Erstrebenswertes hingestellt. Das ist aber nicht unbedingt der Fall. Es gibt Erkenntnisse, wo es besser wäre, die nicht zu haben. Adam und seine Frau waren von Gott in seinem Ebenbild erschaffen. Konkret, sie waren heilig, makellos, zufrieden und rein. Für sie existierte Gut und Böse überhaupt nicht. Wir können uns das nicht mehr vorstellen, weil diese Dimension bei uns von Geburt an da ist. Wir können uns das nicht mehr wegdenken, weil wir eben nach dem GAU leben. Seit der Wiege leben wir mit dieser inneren Zerrissenheit. Mit dem Sündenfall wurde diese Dimension eingeführt und es war auf einen Schlag alles anders. Vorher stand der Mensch in totaler Einheit mit Gott und seinem heiligen Willen. Und nun muss der Mensch sich ständig entscheiden, was er tut. Ob er Gutes tut oder Böses tut. Jetzt kennt er Gutes und Böses. Wir haben gesehen, dass Sünde Beziehungen zerstört. Zunächst die Beziehung zu Gott, dann aber auch zu den Menschen. Ein Mensch, der in der Distanz zu Gott lebt, zeigt das meist dadurch, dass seine Beziehungen zu den Menschen schlechter werden. Man meidet den Umgang mit Geschwistern, bleibt den Versammlungen fern. Man kündigt Mitarbeit auf, man engagiert sich nicht mehr, man zieht sich zurück und man lässt keinen mehr an sich ran. Das waren die Konsequenzen des Sündenfalls. Das Ereignis liegt lange zurück. Aber das Ergebnis, das macht uns heute noch zu schaffen, das macht uns heute noch kaputt. Die Sünde trennt. Aber Gott überlässt den Menschen nicht seinem Schicksal, seiner selbst verursachten Not. Der Mensch hat sich zwar von ihm abgewandt, ist davongelaufen, hat sich versteckt, aber Gott ruft ihn. Zweitens, Gott ruft. In den Versen 9, 11 und 13. Und Gott der Herr rief, und Gott sprach, und Gott der Herr sprach. Was ist Gottes erstes Wort nach diesem fürchterlichen Vertrauensbruch? Gott sagt nicht, ihr seid verdammt, ihr seid verloren. Schert euch davon, geht mir aus den Augen. Das erste Wort, das er nach dem Sündenfall spricht, lautet, wo bist du? Gott, der Herr, ruft den Menschen. Er spricht mit ihm. Gott redet mit dem Menschen. Er läuft ihm nach. Er ruft ihm hinterher. Er stöbert ihn in seinem Versteck auf. Gott wendet sich nicht einfach ab und schweigt. Die schlimmste Strafe im menschlichen Zusammenleben kann sein, wenn man sich anschweigt, nicht mehr miteinander redet. Eine emotionsgeladene Strafpredigt oder eine Schimpfkanonade ist eher zu ertragen als stundenlanges oder gar tagelanges Schweigen. Gott schweigt nicht. Er spricht mit dem Menschen. Er ruft ihn. Wolfgang Nestvogel sagt, dass in diesem Vers 9 ein Präludium des Evangeliums aufklingt. Ein Präludium ist nach Wikipedia zunächst ein einleitendes Musikstück, dem in der Regel die Fuge folgt. Aber das Präludium ist auch ein Ereignis, das etwas einleitet. Dieses Rufen Gottes lässt eine Hoffnung aufkommen, dass es eben nicht vorbei ist mit Gott und mit dem Menschen. Und wir wissen, wir werden das auch gleich im Text sehen, dass es Gründe für eine solche Hoffnung gibt. Gott spricht zunächst Adam an, als den er in die Verantwortung gestellt hat. Er stellt ihm diverse Fragen. Ja, nun muss Gott nicht erst Sachverhalte klären. Er weiß ohnehin, was Sache ist. Er weiß, wo der Mensch sich versteckt hat, was er getan hat. Der Mensch steht gefangen in seinen Übertretungen und Sünden hinter einem Baum und versucht, sich vor Gott zu verbergen. Wer holt ihn da ab? Wer holt ihn da raus? Die Philosophie? Die Religion? Die Wissenschaft? Die Psychologie? Manche kennen den Paul Weider noch. Er hat jahrelang am Malertshof gearbeitet als Therapeut. Und er hat immer erzählt, er sagt, dort wird das auch gemacht. Da wird analysiert, wo das Böse herkommt, wo die Sucht herkommt. Die Kindheit, die Verluste, schwere Schicksalsschläge, alles wird herangezeigt. Und es wird auch Schuld aufgezeigt. Ich habe letztens so ein Video gesehen, da hat man den Leuten das auf den Kopf zugesagt. Du bist schlecht, du bist ein schlechter Vater, du bist ein Lügner, du bist ein Dieb, du bist ein weiß ich was alles. Ja, hat man auf den Kopf zugesagt. Und Paul hat immer gesagt, das ist alles schön und gut, das aufzuzeigen, die Schuld bewusst zu machen. Aber jetzt wohin mit dieser Schuld? Ja, soll ich sie jetzt noch bewusst mein Leben lang mit mir rumtragen? Wohin mit dieser Schuld? Die Psychologie hilft da nicht. Gott, der Herr, der Schöpfer und Souverän des Weltalls, der geht auf den Menschen zu. Das ist der einzige Gott, der sich vom Himmel herabgeneigt hat und zu den Menschen gekommen ist. Da rief Gott, der Herr, den Menschen. Nicht der Mensch ruft Gott. Das ist leider eine traurige Tatsache. Paulus kommt im Römerbrief zu dem vernichtenden Erkenntnis, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Damit der Mensch überhaupt eine Chance hat, muss Gott zuerst auf ihn zugehen. Ansonsten geschieht nichts. Gott spricht mit Adam, er stellt ihm Fragen. Und durch diese Fragen gibt Gott Adam die Möglichkeit, seine Schuld zu bekennen, sein Versagen einzugestehen. Er bekam die Gelegenheit, Buße zu tun. Und jetzt blieb die Frage übrig, interessante Frage, was wäre geschehen, wenn Adam Buße getan hätte? Hätte er im Garten bleiben können? Allerdings ist diese Frage müßig. Adam hat keine Buße getan und damit sind alle anderen Überlegungen hinfällig. Also wir haben gesehen, dass Sünde trennt. Aber Gott hat sich nicht abgewandt, er ruft den Sünder. Da dieser aber nicht hört und störrisch ist, muss Gott strafen. Drittens, Gott straft. Gott setzt dem Bösen eine Grenze. Die erste Strafe trifft nicht den Menschen, sondern jene unsägliche Schlange. Satan hat sie missbraucht und daher wird sie von Gott verflucht. Und Gott der Herr sprach zur Schlange, weil du dies getan hast, sollst du verflucht sein, vor allem Vieh und vor allen Tieren des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen alle Tage deines Lebens. Die Schlange war ursprünglich wahrscheinlich ein sehr schönes und ein sehr kluges Tier. Wir haben weiter vorne gelesen in den ersten Versen, sie war listiger als alle Tiere des Feldes. Jetzt gibt es Überlegungen, dass sie vielleicht mal aufrecht gegangen wäre oder Füße gehabt hätte. Dass selbst ein Junker, wie heißt der, Reinhard Junker, will in der Schlange Anzeichen gesehen haben, dass die mal Füße hatte. Aber auch diese Diskussion ist müßig. Das Bild, das hier verwendet wird, Moment, das Bild, das hier verwendet wird, eben auf dem Bauch kriechen und Staub fressen, das ist ein Bild der Demütigung. Wir sehen hier aber auch, dass Satans Macht nicht unbegrenzt ist. Ja, Satans Macht ist brüchig. Sein Werkzeug muss sich beugen lassen. Die Schlange hat dadurch, dass sie sich hat gebrauchen lassen, auch die gesamte Schöpfung mit ins Verderben gerissen. Weil du das getan hast, sollst du verflucht sein vor allem Vieh und vor allen Tieren. Also die gesamte Schöpfung ist mit diesem Fluch belegt worden. Paulus spricht im Römer Kapitel 8, die Verse 19 und 20 davon. Aus dieser Tatsache sehen wir aber auch, dass Sünde nicht bei dir und mir hängen bleibt. Sünde zieht Kreise. Wir reißen andere mit hinein. Die Konsequenzen meiner Sünde müssen andere um mich herum mittragen, ob sie nun beteiligt sind oder nicht. Ich werde jetzt hier auf die weiteren Strafen, die jetzt hier in den Versen kommen, die Adam und Eva betreffen, nicht weiter eingehen, denn nach mir kommen Brüder, die diese Verse auch noch auslegen werden. Und ich will ihnen deswegen nicht vorgreifen. Welche Situation hatten wir bis jetzt? Sünde trennt von Gott. Gott aber ist gnädig. Er ruft den Sünder zu sich. Er redet mit ihm. Hört der Sünder allerdings nicht auf sein Rufen, muss Gott strafen. Aber auch in dieser Strafe ist Gott gnädig und gewährt Schutz. Viertens, Gott schützt. Vers 20. Ich streife diese Verse jetzt nur noch. Und der Mensch gab seiner Frau den Namen Eva, denn sie war die Mutter aller Lebenden. Es geht weiter. Gott gibt den Menschen nicht auf. Die Frau bekommt einen neuen Namen, Eva. Sie ist die Mutter aller Lebenden. Und Vers 21, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Der Schutz, den sich der Mensch selbst gebaut hatte, die Blätter des Feigenbaums, ist unzureichend. Er kann nicht wirklich schützen. Gott schafft einen besseren Schutz. Kleider aus Fell. Und dazu musste ein Tier sterben. Jetzt hält der Tod Einzug in die Schöpfung. Bis dahin gab es noch keinen Tod. Das ist übrigens auch interessant, wie konträr oder wie diametral entgegengesetzt hier Schöpfung und Evolution ist. Die Evolution sagt, durch Selektion, Mutation, das Stärkere überlebt, also da ist der Tod Teil des Entwicklungsprozesses, der Schöpfung. Ja? Aber die Bibel sagt, die Schöpfung war erst und durch die Sünde kam erst der Tod. Ja, also auch wenn Gott durch Evolution geschaffen hätte, ja, hätte der Tod schon vorher da sein müssen. Nur mal das eine Randbemerkung. Der Tod hält jetzt hier an dieser Stelle Einzug in die Schöpfung. Hier sehen wir auch erstmal das Prinzip, das Rettung von der Strafe aufleuchten lässt. Nämlich, es muss ein Leben für ein Leben gegeben werden. Und auch darüber werden wir in den nächsten Predigten mehr hören. Gott schützt, Gott geht aber auch noch weiter. Er schützt nicht nur, sondern er liebt seine Geschöpfe. Der fünfte Punkt, Gott liebt. Im Vers 15 ist eine Andeutung enthalten, eine Prophezeiung, die das Urevangelium genannt wird. Der Prototyp des Evangeliums. Inmitten dieser Flüche über die Schlange, die Frau und Adam strahlt eine Botschaft der Hoffnung auf. Der Same der Frau, der hier er genannt wird, er wird dir den Kopf zertreten. Dieser Same der Frau, das ist Jesus Christus, der eines Tages die Schlange besiegen wird. Satan konnte Christi Verse lediglich verletzen, ihm Schmerzen zufügen, während Christus Satans Kopf zertritt, also einen tödlichen Schlag versetzt. Peter wird uns in seiner Predigt dann mehr darüber sagen. Aber so viel sei bereits gesagt, als Jesus am Kreuz Satan, der alten Schlange, den Kopf zertrat, sie besiegte, hat Gott die Strafe der Sünde, die auf dich und mich gefallen wäre, auf Jesus gelegt. In Jesaja 53 lesen wir, doch er war durchbohrt, um unser Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung widerfahren. Und mit dieser frohen Botschaft möchte ich euch heute entlassen. Die Sünde trennt uns von Gott und trennt uns von den Menschen. Aber Gott ruft uns zu sich. Wenn wir diesem Ruf folgen, legt er die Strafe, die auf uns zu legen gewesen wäre, auf seinen Sohn Jesus Christus. Amen.
Danke, Martin. Kennst du Jesus Christus? Kennst du den wunderbaren Namen des Herrn Jesus Christus? Lied Nummer 37, und damit schließen wir diesen Gottesdienst. Ich wünsche euch einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche.